Ärztin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 8. März, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wieder zugeschaltet aus einem kleinen Dorf aus der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Mittag, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Freibefunk ins Leben. Auch Ihnen einen guten Freitagvormittag in Bayern.
Heute ausnahmsweise mal in Köln, nicht in Bayern oder im Raum Köln. Ja, Frau Kneißl, ich freue mich sehr, dass wir hier heute unsere 161. Folge aufzeichnen. Wir werden natürlich sprechen über das, was gerade dort in Nahost geschieht und was die Welt erschüttert. Das werden wir ganz genau unter die Lupe nehmen. Aber Frau Kneißl, bevor wir einsteigen mit all diesen dystopischen Themen, die auch uns hier in Deutschland und in Europa stark treffen. Wie geht es Ihnen? Wie war Ihre Woche? Sie haben mir gerade im Vorgespräch erzählt, es sind immer noch minus 13 Grad, es schneit wie verrückt. Sie waren in Moskau, Sie haben einiges erlebt, Frau Kneißl. Wie geht's Ihnen und wie war Ihre Woche?
Vielen Dank der sympathischen Nachfrage. Glücklicherweise geht's uns soweit ganz gut. Das Wetter ist eine Sache, das muss man durchstehen. In Moskau ist der Schnee schwarz. Hier ist der Schnee weiß. Das macht den großen Unterschied aus. Ich hatte am Sonntag einen Privattermin in Moskau, hatte einer Bekannten versprochen, dass ich ihr helfe. Die war bei einer Veranstaltung sehr engagiert. Und zwar, wenn man so will, Servicehunde, Blindenhunde, Militärpolizeihunde, die auch irgendwann mal in Pension gehen, wenn sie so 19 Jahre alt sind. Die hatte eine sehr schöne Veranstaltung gemacht, gemeinsam mit anderen Tierschutzorganisationen. Und ich hatte ihr zugesagt, dass ich komme auf Eigenregie. Und dann ging am Samstag in der Früh dieser schreckliche Angriff der USA und Israels auf den Iran los. Und ich habe dann Kollegen bei RT und anderen Sendern angeboten, wenn sie mich brauchen, kann ich gerne kommen. Und das haben wir dann auch so gehalten. Ich habe dann den Abend in diversen Studios und Debatten verbracht. Es war Breaking News, Stimmung in den Studios. Und mein Respekt den Korrespondenten, den News Producers, die dann an solchen Tagen das wirklich durchstehen müssen. Und ich bin dann am Montag wieder Richtung heimwärts gefahren und bin jetzt hier in meinem Homeoffice, mache meine Lehrveranstaltungen für die nächste Woche und verfolge sprachlos, erschüttert, dass es Massentöten im Libanon, im Iran, und bin in großer Sorge um Freunde, ehemalige Kollegen. Ich habe viele Jahre im Iran unterrichtet. Ich war zwischen 2025 und 2017 fast jedes Jahr in Teheran, habe dort Vorträge gehalten, bin mit vielen Freunden aus jenen Tagen noch immer wieder in Kontakt, via Telegram, E-Mail. Derzeit ist der Kontakt unterbrochen. Ich spreche mit Freunden im Libanon, die unter einem sehr, sehr starken Druck irgendwie überleben müssen. Das Land wird im Moment, ich zitiere die israelische Regierung, platt gemacht. Also, we have to flatten Lebanon, we want to turn Lebanon into Gaza. Das ist der O-Ton der israelischen Regierungsmitglieder. Der Westen schweigt, der Westen beklatscht vieles, was im Moment stattfindet, allen voran Hauptstädte wie Berlin und Wien. Es gibt einige europäische Staaten, die das anders sehen, eine noble Ausnahme Spanien. Aber ich bin im Moment einfach nur erschüttert, wie sich das abspielt. Hier unter russischen Kollegen, Freunden, also egal, ob das jetzt die Journalisten sind, mit denen ich am Sonntagabend zu tun hatte, oder meine Nachbarn. Ich würde sagen, es überwiegt in Russland so etwas wie ein natürliches, man möge sich das wünschen, eine natürliche menschliche Reaktion, die ist eine der Empathie. Menschen kommen ums Leben.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, da sind wir schon im Thema. Jetzt am vergangenen Wochenende, kurz nachdem wir auch unseren Podcast aufgezeichnet hatten, haben die USA und Israel Luftangriffe in Iran durchgeführt. Und bei denen ist der oberste Führer des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, und mehrere hochrangige Kommandeure getötet wurden. Ali Khamenei war nicht nur politischer Führer, sondern auch der geistliche Anführer von 100 Millionen schiitischen Muslimen. Iran reagierte mit Raketen und Drohnenangriffe auf US-Stützpunkte im Nahen Osten. Donald Trump argumentierte, die Operation sei notwendig, um das iranische Atom- und Raketenprogramm zu zerstören. Teheran beharrt darauf, Uran ausschließlich für zivile Zwecke angereichert zu haben, verurteilt die Angriffe als völlig unprovoziert. Die Zahl der Todesopfer in Iran durch die Angriffe der USA und Israel ist inzwischen auf über 1200 gestiegen. Ja, Frau Kneißl, zunächst mal, was sind Ihre ersten Gedanken und haben Sie das vorhersehen können? Wie ist Ihre erste Einschätzung, Frau Kneißl?
Also ich erinnere mich, dass wir in unserem vorletzten Podcast Folgendes gemeinsam festhielten. Wir waren damals der Überzeugung, dass diese sogenannte Armada, Zitat Trump, Wonderful Armada, wie er immer wieder sagte, die dort in die Region geschickt wurde, dass das zu viel an Investition war, um jetzt nur Drohkulisse aufzubauen. Das heißt, wir gingen davon aus, dass irgendetwas passieren würde. Wir konnten das schwer einschätzen. Aber dass etwas ins Rollen gekommen war, das war, glaube ich, klar. Der Iran hatte in mehreren Stellungnahmen gesagt, wenn der Iran attackiert wird, dann wird das nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran oder Israel und den USA, wie in diesem sogenannten 12-Tage-Krieg im Juni des Vorjahres, sondern dann wird es zu einem regionalen Schlachtfeld kommen. Und genau das ist passiert. Also es kann niemand behaupten, dass alles sozusagen aus heiterem Himmel erfolgt. Es hat sich hier etwas zusammengebraut. Das ist das eine. Erinnern wir uns, dass am Mittwoch Donnerstag vor einer Woche es in Oman noch direkte Gespräche oder in gewisser Weise indirekte, aber es gab Gespräche zwischen US-Unterhändlern und iranischen Vertretern in Gestalt des iranischen Außenministers, die über die omanische Vermittler, also sozusagen als Postbote, jedenfalls im Oman Gespräche führten, wie es mit dem iranischen Nuklearprogramm weitergehen könnte. Der iranische Außenminister sagte gegenüber Journalisten am Donnerstagabend, wir haben soweit gute Fortschritte erzielt, wir treffen uns am Montag wieder, entweder in Genf oder bei der Atombehörde in Wien. Das waren die offiziellen Aussagen. Am Samstag in der Früh kam es zu diesen Angriffen der USA und Israels. Mit der Behauptung von beiden Regierungen, das sei ein Akt der Selbstverteidigung im Sinne von Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen. Absoluter Humbug. Was sagt der Artikel 51 der UNO-Charta? If an imminent attack occurs, also wenn ein unmittelbarer Angriff bevorsteht, dann hat jeder Staat das Recht, das inherent right, in einer verhältnismäßigen Weise zu reagieren. Wir haben hier in keiner Weise den Sachverhalt, den Tatbestand, wenn man so will, gegeben, eines Angriffes des Irans auf Israel oder auf die USA. Ja, das, was jetzt das Weiße Haus von sich gibt, was Netanyahu von sich gibt, das sind also die verrücktesten Lügen, das ist Fiktion, das ist eben wirklich mehr als an den Haaren herbeigezogen, dass ein unmittelbarer Angriff bevorgestanden wäre, wenn wir uns einfach die Chronologie der Ereignisse ansehen. Diese Angriffe führten unter anderem in der Nacht von Samstag auf Sonntag zur Ermordung des, sie hatten es zitiert in ihrer Fragestellung, des obersten Revolutionsführers Ali Khamenei. Er ist seit 1989 in dieser Funktion, fortgeschrittenes Semester, ich glaube er war 87 Jahre alt. Und er war der unmittelbare Nachfolger von Khomeini, der 1979 die Islamische Revolution sozusagen nicht nur vom Zaune brach, aber der sie wirklich umsetzte. Damals zum Schrecken aller, also damit hatte niemand gerechnet. Alle waren erstaunt. Khomeini Hu, er kam übrigens aus dem französischen Exil mit einer Air France-Maschine nach Teheran gebracht. Ähnlich wie ein Lenin aus der Schweiz nach Petrograd im Ersten Weltkrieg. Und hier ein Wort zur Rolle dieser Besonderheit des obersten spirituellen Führers der Schia. Die Sunniten, die die Mehrheit der Muslime weltweit stellen, haben an sich seit der Abschaffung des Kalifats mit dem Ende des Osmanischen Reiches, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, war so zwischen 1921 und 1923, der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und das Ende des Kalifats, so haben die Sunniten keine hierarchische Spitze mehr. Die Schia hingegen, die anders strukturiert ist, hat ihre hierarchischen Spitzen. Also Ayatollahs gibt es nicht nur einen, da gibt es mehrere, auch im Iran. Und diese stellen so etwas, wenn man will, in der Orthodoxie wie ein Metropolit, wie ein Patriarch oder auf katholische Ebene umgesetzt, das ist nicht unbedingt mit dem Papst vergleichbar, aber mit so etwas wie Kardinälen. Das heißt, sie haben eine hierarchische Spitzenfunktion. Die katholische Kirche verfügt über entsprechend strenge Hierarchien. Die protestantischen Kirchen, von denen gibt es ja nicht nur eine, kennen das nicht. Ja, also da haben wir keine oberste Spitze. Und die Ermordung dieses spirituellen Führers ist jetzt vielleicht in gewisser Weise gleichzusetzen, wie wenn jemand hergehen würde und den Papst sozusagen im Rahmen einer Attacke auf Rom sozusagen wegschießen. Und sagen, so, das war's jetzt. Und wer der nächste Papst wird, das bestimme ich, um jetzt Trump hier zu zitieren. Ja. Die USA, die Israelis und sehr, sehr viele Amtsträger in der westlichen Welt haben eines völlig unterschätzt oder überhaupt nicht begriffen, dass sie damit einen Dammbruch gesetzt haben, der dazu führt, dass es zum einen zu einem gewissen Schließen, zu einem Schulterschluss im Iran gekommen ist, aber auch, dass die Schiiten des Iraks, die Schiiten in Pakistan, dass die Schiiten im Libanon und in Jemen hier sich allesamt gleichermaßen betroffen fühlen und angegriffen fühlen. Was vielleicht, und hier noch ein letzter Punkt von meiner Seite, was absolut irritiert, ist dieses Beklatschen, dieser Jubel. Ich nehme mal Regierungsvertreter Berlin und Wien, die das begrüßen, dass ein Staatsoberhaupt, und in gewisser Weise ist dieser Revolutionsführer ein Staatsoberhaupt, also er ist mehr als der Präsident, dieser Würdenträger, Revolutionsführer, abgeknallt wurde. In einigen deutschsprachigen Medien sage ich auch, er ist verstorben. Er ist nicht verstorben, er wurde ermordet. Und die beklatschen das und finden das sehr gut. Und da frage ich mich, wo ist hier das Basiswissen von internationalen Verhalten, Maßstäben gegeben? Es ist ein Tabubruch, Regierungsmitglieder, Staatsoberhäupter in dieser Form abzuknallen. Also ich erinnere mich nicht, dass im Zweiten Weltkrieg beispielsweise die Nazis jetzt wirklich hinter Leib und Leben eines Winston Churchill her waren. Natürlich gab es Attentatsversuche, aber die Art und Weise, wie jetzt hier der Westen und allen voran die USA und Israel sich rühmen, wir haben in 2 Tagen 48 Regierungsmitglieder erschossen Und jeder, der danach trachtet, jetzt eine Funktion im Iran zu übernehmen, der wird auch von uns ermordet. Alles O-Ton von Donald Trump. Ja, dann kommt mir folgender Vergleich in den Kopf. Mich erinnern die im Moment, wie betrunkene Wilderer, die bei einer Treibjagd sich übertrumpfen wollen, wer wie viel Fasane, Rotwild, Schwarzwild, was auch immer abgeknallt hat, ja. Also, das hat doch alles nicht mehr mit einem Amtsträgerverhalten zu tun, ja. Und da ist Trump nur die Spitze. Das trifft viele, die aktuell in Berlin, in Wien, in Brüssel politische Funktionen innehaben.
Hm. Ja, und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, er war diese Woche zu Besuch in Washington und hat sich hinter Donald Trump gestellt, hat das gut geheißen, was der US-Präsident dort macht. Es kam keinerlei Kritik, was natürlich beschämt ist in Anbetracht dessen, Sie haben es jetzt richtig ausgeführt, das gleicht eigentlich einem Schurkenstaat, wie die USA dort vorgehen. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ich gebe das jetzt mal an Sie direkt weiter, Frau Kneißl, welche Rolle spielt da überhaupt noch das Völkerrecht, auf das wir im Wertewesten ja immer so stolz waren? Spielt das da überhaupt noch eine Rolle in diesem Konflikt?
Es ist wirklich abgeschafft worden, ja. Also wir hatten eine immer fragwürdigere Praxis, indem man sich beispielsweise seitens Israels oder der USA auf so etwas wie ein präventives Selbstverteidigungsrecht beruft. Das hat Israel beispielsweise auch 1967 schon getan, aber damals noch viel vorsichtiger, als man im Juni 1967 Ägypten angriff mit der Argumentation, das tun wir, weil ein unmittelbarer Angriff bevorstünde. Ich habe mich viel mit dieser Frage Präventiv, Notwehr und so weiter auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, in den letzten 50, 60 Jahren gab es vielleicht anständigere oder schlüssigere Versuche, das Völkerrecht in gewisser Weise zu beugen und damit dem Ganzen noch den Anstrich einer Logik zu geben. Aber mit dem 28. Februar und vielleicht auch schon mit dem 3. Januar, mit dem Kidnapping von Nicolás Maduro, dem Präsidenten Venezuelas, sehen wir, dass wir heute in einem Art Dschungel sind, Faustrecht, das Recht des Stärkeren, und dass dieses sehr, sehr schwache Gebäude, Völkerrecht, das Nachsehen hat. Ich erinnere mich auch an eine Aussage des US-Außenministers Rubio bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er übte dort scharfe Kritik an den Vereinten Nationen und sagte ja, denen gelingt es ja nicht, einen einzigen Krieg zu verhindern. Ich habe die leise, böse Vorahnung, dass angesichts der massiven Finanzkrise der UNO, die unter anderem daher rührt, dass der Hauptzahler, die USA, die zahlen ca. 25% des Budgets in den letzten Jahren kaum mehr gezahlt haben, dass manche Organisationen vor dem Zusperren stehen, aber dass es den Vereinten Nationen so ergehen könnte wie eben dem Völkerbund in den 1930er Jahren, denen die USA übrigens damals nie beigetreten waren, aber dass es hier zu einem völligen Zusammenbruch des UNO-Systems kommt. Nun kann man die UNO zu Recht kritisieren. Ich habe das ein Leben lang auch immer wieder getan. Nur wenn wir heute die Vereinten Nationen zusperren und wenn wir die Satzung der Vereinten Nationen völlig außer Kraft setzen, die vor 81 Jahren im April 1945 in San Francisco geschrieben wurde, damals von rund 50 Staatenvertretern. Wenn wir heute den Versuch machen würden, so ein Dokument noch einmal aufzusetzen, es würde uns nicht gelingen. Ich halte die Satzung der Vereinten Nationen als jemand, der dieses Thema jahrzehntelang unterrichtet hat, immer noch für ein sehr korrekt und sehr präzise formuliertes Dokument. Es ist immer gescheitert an der Umsetzung. Aber wir stehen vor den Trümmern jener internationalen Ordnung, die 1945 aufgebaut wurde.
Mhm. Und Frau Kneißl, dann kommen wir jetzt vielleicht auch mal noch auf die Lage im Libanon zu sprechen. Sie hatten sie zu Beginn schon angedeutet. Die ist nämlich katastrophal. Die Hisbollah hatte als Reaktion auf die Tötung von Ali Khamenei und auch der illegal völkerrechtswidrigen Angriffe der USA und Israel auch seinerseits Vergeltungsschläge durchgeführt in Israel. Daraufhin hat Israel reagiert. Verteidigungsminister Israel Katz hat jetzt diese Woche angekündigt, dass die israelische Armee im Libanon weiter vorrücken wolle. Er sagte, Benjamin Netanyahu und ich haben die israelischen Streitkräfte angewiesen, vorzurücken und weitere strategische Stellungen im Libanon unter Kontrolle zu bringen. Das israelische Militär hat auch die Bewohner von insgesamt 53 Ortschaften im Süden des Libanon zum Verlassen ihrer Siedlungen aufgefordert. Zuvor hatte die israelische Armee bereits ihre Truppen entlang der Grenze zum Nachbarland verstärkt. Seit Beginn jetzt dieser Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerk mindestens 30.000 Menschen im Libanon Schutz in Notunterkünften gesucht. Aus Teilen des Südlibanon, der Beka-Ebene im Ostlibanon und südlichen Vororten von Beirut seien bedeutende Bevölkerungsbewegungen gemeldet worden. Frau Kneißl, was droht da jetzt in der Region im Libanon? Was sehen Sie da?
Es droht Grauenhaftes. Wie gesagt, die israelische Regierung hat angekündigt, den halben Libanon platt zu machen. Der Libanon soll aussehen wie Gaza. Das sind die Aussagen von wesentlichen Regierungsvertretern in Israel. Auch dazu gibt es keinerlei Kritik aus dem Westen. Und das, was man hier jetzt erlebt, ist eine Neuauflage der israelischen Okkupation, die ja 1978 begann, 1982 schwer gescheiterte Invasion der Israelis im Libanon, damals gegen die PLO gerichtet. Die Israelis wurden im Jahr 2000 durch die Hisbollah aus dem Südlibanon definitiv rausgeworfen und das Land erlangte wieder seine territoriale Souveränität über sein Staatsgebiet. Natürlich mit der Teilnahme der Hisbollah, die sich zweifellos als Staat im Staate mit ihrer eigenen Miliz im Südlibanon festgesetzt hatte, mit dem Argument, wir haben die Israelis rausgeworfen, die libanesische Armee kann nicht das Land schützen, das können nur wir. Also das war das große Drama eigentlich seit den frühen 80er Jahren. Und der Libanon war seither immer wieder Schauplatz israelischer Angriffe, Rückantworten, jedenfalls seit 2023, seit der Hamas-Attacke, Ermordung des Hisbollah-Führers Nasrallah durch die Israelis. Also der Libanon hatte in den letzten 3 Jahren auch einen hohen Blutzoll zu zahlen. Theoretisch gab es eine Feuerpause seit rund einem Dreivierteljahr. Die wurde aber von Israel in keiner Weise eingehalten. Und was Israel plant oder im Moment gerade durchsetzt, das ist nicht mehr nur eine akademische Idee, das ist Groß-Israel. Und wir erinnern uns an das Zitat des US-Botschafters in Israel, der vor 3 Wochen in einem Interview mit Tucker Carlson meinte, Israel habe einen biblischen Anspruch auf die Gebiete zwischen dem Nil und dem Euphrat. Und dazu gehört eben auch der wasserreiche, fruchtbare Südlibanon. Dazu gehört Syrien, dazu gehören Teile des nördlichen Saudi-Arabiens. Und das Ganze zieht sich eben dann bis zu Tigris und Euphrat, weil überall dort hätten laut den alttestamentarischen Büchern die Stämme Israels gesiedelt. Und dazu gab es ja auch keinerlei Kritik aus dem Westen. Ich habe mich mit diesem Thema während der Redigierung meiner Dissertation in den 80er Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt und ich hielt diese Meinung stets für eine extreme Außenseitermeinung, aber ich muss sagen, 40 Jahre später ist das in Israel mittlerweile fast Mainstream geworden. Die Siedlerbewegung von heute, der Likud von heute, hat nichts mehr zu tun mit dem Israel der 1970er oder 80er Jahre. Und wir haben eine gewisse Mehrheit in der israelischen Bevölkerung, die meint, man habe den biblischen Anspruch auf diese Gebiete. Und das, was gerade im Südlibanon passiert, ist genau das. Es ist die Umsetzung eines ja biblisch formulierten Territorialanspruchs. De facto geht es um Wasser. Litani ist eine wichtige Wasserquelle, der Litani-Fluss. Und wie ich in unserem Podcast schon mehrfach festgehalten habe, das Grundproblem, das ich in den Tragödien der Region sehe, ist, Israel ist ein Frontier State. Israel hat zu keinem Zeitpunkt seit seiner Entstehung im Jahr 1948 sein Staatsgebiet formuliert. Israel kennt keine Grenzlinien. Israel lebt und arbeitet im Sinne von Grenzräumen, die sich über landwirtschaftliche Aktivität, siehe Siedler, beziehungsweise militärische Expansion immer wieder ausdehnen. Und das ist gerade im Gange. 10% der libanesischen Bevölkerung, die jetzt sozusagen vertrieben werden, die in nördlicheren Teilen des Landes Zuflucht suchen. Und wie gesagt, ich bin in Kontakt mit libanesischen Freunden und die sagen mir, es ist die absolute Hölle, was im Moment gerade passiert.
Wahnsinn. Und ja, wie Sie wahrscheinlich richtig ausführen, es geht wohl um die Schaffung eines Groß-Israel, eines Eretz-Israel, so wie es in der Bibel versprochen worden ist. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, auch ich habe das lange Zeit nicht für möglich gehalten, aber mit Ausbruch des Krieges in Gaza, 7. Oktober, fing auch ich an, mich damit kritisch zu beschäftigen und erstmalig auch diese Perspektive noch mehr einzubeziehen. Und sie wird ja auch ganz offen so formuliert. Sie hatten jetzt ja auch das ausgeführt, was Mike Huckabee, der US-Gesandte, in diesem Interview mit Tucker Carlson so ganz offen ausspricht. Und Frau Kneißl, es steht natürlich auch die Frage weiterhin im Raum, warum macht US-Präsident Donald Trump das? Welche Intention, welche Ziele verfolgt er damit? 70% der Amerikaner lehnen diesen Krieg ab. Und auch große Teile seiner MAGA-Bewegung sehen das sehr, sehr kritisch, wie US-Präsident Donald Trump dort vorgeht. Also vielleicht mal noch meine Frage an Sie, Frau Kneißl. Jetzt stehen ja in diesem Spätherbst die wichtigen Midterms an, die Zwischenwahlen in den USA. Und es ist natürlich die Frage, ob dieser Krieg negativ auf ihn zurückfallen könnte. Also was glauben Sie, was sind da die Intentionen von Donald Trump? Ist er einfach zu tief verstrickt in die Israel-Lobby oder was glauben Sie, was sind da die konkreten Hintergründe?
Ich fürchte fast, dass der letzte Teil Ihrer Frage zutrifft. Er ist sehr, sehr tief verstrickt. Ich kenne zu wenig die Geschäftsbiografie von Donald Trump. Hab vor einigen Wochen im Flugzeug diesen wirklich interessanten Film The Apprentice gesehen. Das sind die jungen Jahre von Donald Trump. Hochinteressant, wie er sich da als Immobilienmakler in New York hochboxte. Aber offenbar hatte er dann irgendwann mal in Mitte der 80er Jahre einen größeren Geschäftseinbruch und musste in gewisser Weise ausgelöst werden. Also das ist das, was man so nachlesen kann. Und hat sich hierbei in finanzielle Abhängigkeiten zu gewissen Lobbygruppen in New York begeben. Hinzu kommt ja auch, dass er familiär in gewisser Weise mit jüdischen Lobbys verbunden ist. Ja? Und die haben nie ein Hehl daraus gemacht, dass die Agenda Israels auch ihre Agenda ist. Und das ist ein wirklich altes Problem in diesen Special Relations zwischen Israel und den USA. Und das kommt ja jetzt auch in gewissen Formen hoch. Also wenn Israel first, dann ist America last. Das ist die Debatte, die hier jetzt in den USA ja auch lauthals stattfindet. Also hier geht es nicht um die USA, hier geht es um Israel in diesen Angriffen auf den Iran, in diesen Angriffen auf Libanon. Das ist alles keine US-Agenda. Hier wird sozusagen sehr viel gebeugt und gedreht, um es in irgendeine US-Logik der Außenpolitik hineinzubringen. Aber ich darf mal davon ausgehen, dass weite Teile nicht nur der US-amerikanischen Öffentlichkeit, sondern auch der US-amerikanischen Führung bis hin zu den Nachrichtendiensten und auch, ich würde sagen, ein G.D. Vance, Vizepräsident, der auffällig schweigsam ist, dass die alle damit nichts zu tun haben wollen. Also das ist eine sehr, sehr persönliche Agenda von Trump, in die er vielleicht hineingeritten wurde. Ja, wir wissen es nicht, aber offenbar waren es nicht nur die Israelis, offenbar gab es hier auch einen gewissen Push seitens MBS, dem Kronprinzen von Saudi-Arabien. Die Saudis haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder Druck gemacht auf die USA, doch bitte den Iran anzugreifen. Und es gab ja über diese Abrahams-Abkommen einen neuen Staat zwischen den Petromonarchien, den sunnitischen Petromonarchien und Israel. Das war so das große Ergebnis des ersten Mandats von Trump, diese Abrahams-Abkommen. Und hier vielleicht auch ein Wort, vielleicht wollen Sie es später dann noch in unserem Gespräch erörtern, aber ich habe den leisen Eindruck, dass es auch eine gewisse Ernüchterung gerade sich durchsetzt in den Emiraten, in Katar und anderen engen Verbündeten der USA in der Region, weil sie es einsehen müssen, dass die diversen Luftabwehrsysteme, die sie den USA um teures Geld abgekauft hatten, dass diese riesigen Militärbasen, die in den Emiraten, in Kuwait, in Bahrain existieren, für sie derzeit kein Schutz sind, sondern eine Angriffsfläche. Und es geht hier jetzt nicht nur um die Zerstörung von Flughäfen, von Militärbasen. Es geht ja auch um einen gewaltigen Reputationsverlust dieser Golfstaaten, die in den letzten Jahrzehnten zu wichtigen Flughafen-Hubs wurden, die zu Tourismusattraktionen und Destinationen wurden und zuletzt ja auch zu gewissen Steueroasen, weil wer immer meinte, er zahle zu viel Steuern in der EU oder in Russland oder wollte sich aus Russland in irgendeiner Weise absetzen, das ist in den letzten 3 Jahren sehr, sehr intensiv gewesen, hat sich in diesen Golfstaaten ein Steuerdomizil aufgeschlagen.
Ja, und eine ganz weitere wichtige Entwicklung, Frau Kneißl, hatten Sie mich noch vor der Aufzeichnung unseres Podcasts darauf hingewiesen, ist die aktuelle akute Lebensmittelknappheit in den Golfstaaten. Das liegt daran, weil Frachtschiffe die Straße von Hormuz meiden. Deshalb gelangen weniger Waren in die Region. In einem Interview mit SRF hat Stefan Paul, der Chef von Kühne und Nagel, jetzt berichtet, dass beispielsweise Dubai nur noch frische Lebensmittel für rund 10 Tage hat. Er hat gewarnt, dass es zu Engpässen kommen könnte, wenn die Lage weiterhin andauern sollte. Auch die Financial Times hat jetzt am Mittwoch berichtet, dass gewisse Gebiete im Mittleren Osten mit Versorgungslücken rechnen müssen. Das gilt aber nicht für alle. Die Golfstaaten sind sehr abhängig von importierten Lebensmitteln. Rund 30 Millionen Tonnen Getreide wurden im vergangenen Jahr in die Golfstaaten importiert. Ja, Frau Kneißl, was spitzt sich da womöglich zu? Welche Folgen hätte das?
90% der Lebensmittel werden in diese Golfstaaten importiert. Und nicht nur jetzt frisches Gemüse oder was auch immer. Sie können ja auch von Konserven leben. Ja, sie können ja horten, Bohnen und Sardinen. Ich habe Bekannten, die ich in Dubai kenne, die ich jetzt, als ich in Sharjah war, auch persönlich wieder sah. Ich habe einen am 28. Februar geschrieben, wenn ihr die Möglichkeit habt zu einer Evakuierung, lasst euch evakuieren. Das dauert länger. Und meine große Sorge ist der Zusammenbruch der Lebensmittelversorgung, weil eben nicht nur die Straße von Hormuz ein Problem ist, sondern die grundsätzliche Belieferung, ja, die Flughäfen sind geschlossen. Und wir haben es mit Stadtstaaten zu tun, in denen Millionen von Menschen leben. Die Aufmerksamkeit der Medien ist gerichtet auf die gestrandeten Touristen, die teilweise überhaupt nicht kapierten, was los war. Also da gibt's die kuriosesten Geschichten von Personen, die also einfach nicht begreifen wollten, dass es hier eine Kriegssituation entstanden war. bis hin zu eben auch der Problematik, die völlig ausgeblendet wird, dass wir hier Millionen, aber viele Millionen von Menschen aus Indien, Pakistan, Bangladesch, Nepal haben, die Arbeitsmigranten sind, die ihr Einkommen an ihre Familien zu Hause übermitteln. Wer denkt an diese Menschen? Das sind viel, viel größere Zahlen an Bevölkerungsgruppen. Wie diese versorgt werden können, wie diese vielleicht evakuiert werden können, also dazu lese ich nichts. Diesen Menschen gilt meine Aufmerksamkeit oder meine Empathie aus aller Ferne gesprochen. Ich habe mich selbst vor 3 Wochen in der Region aufgehalten, aber ich hatte ein sehr, sehr dumpfes Gefühl. Ich habe innig gehofft, dass es nicht zu einem Angriff kommen würde. Ich habe dort Freunde getroffen, die ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Und ich hatte für mich einen Plan B. Also ich sagte mir, falls der Flughafen gesperrt wird, hatte ich einen Plan B mit mir, weil ich solche Situationen kenne. Aber wir haben natürlich es heute mit einem Massentourismus zu tun, der sich mit der politischen Berichterstattung in keiner Weise beschäftigen will. Und Dubai, verzeihen Sie mich hier für eine Wortwahl, aber ich sag schon seit Jahr und Tag, Dubai ist so etwas wie zum neuen Hausmeisterstrand der Österreicher beispielsweise geworden. Ja? Also Greti und Bleti fliegen nach Dubai zum Shopping, so als gäbe es keine Geschäfte in Wien oder Paris. Und das ist eben das neue Massentourismusziel. Ich hatte als Diplomatin in jungen Jahren, ich hatte als Ministerin mit sehr, sehr vielen Konsularfällen zu tun, aus verschiedensten Gründen in der Region. Und ich habe manchmal scherzhaft gemeint, ich würde so etwas wie beim Check-in eine Frage stellen an die Reisenden, an die Touristen und sagen, bevor Sie jetzt hier Gepäck abgeben und wir prüfen, wie viel Ihr Koffer wiegt, zeigen Sie mal auf dem Globus mit dem Finger, wohin Sie fliegen, nennen Sie mir das politische System und wie es dort gerade aussieht. Ja? Und wenn die Personen diese Fragen nicht beantworten können, dann können sie vielleicht nicht fliegen. Ja? Ich weiß, dass das jetzt eine sehr, sehr brutale Aussage meinerseits ist, aber wir haben es mit einem Massentourismus zu tun, wo die Personen in ihren All-Inclusive-Club oder was auch immer reisen und keinen blanken Schimmer haben vom nicht einmal von der Geografie, wo sie sich befinden. Und nicht, dass ich jetzt hier mit einer Bevormundung oder Entmündigung auftrete, aber ich glaube, es liegt doch so etwas wie an einer Eigenverantwortung jedes Reisenden für sich selbst, für seine Familie, klarer nachzudenken, wohin er reist. Ja? Ich mache keinen Vorwurf all denen, die vor Monaten ihre Flüge, ich sag mal, gebucht haben Richtung Asien, wo Dubai, Doha die Drehscheiben sind und die dann sozusagen dort umsteigen, weil sie vielleicht familiär, beruflich, touristisch, weiß ich, in Thailand, in Malaysia, wie auch immer zu tun hatten und eben dort umsteigen. Diese hunderttausenden Transitflüge sind ja mittlerweile auch alle in Limbo. Es zeigt nur eine gewaltige Schwäche auf, die wahrscheinlich dazu führen wird, dass in unmittelbarer Zukunft, sollte dieses Kampfgeschehen in den nächsten Wochen, Monaten ein Ende finden, wo ich mir nicht so sicher bin, aber dass diese Supermärkte in der Wüste, wie ich sie manchmal nenne, einen gewaltigen Reputationsschaden davontragen werden, weil sie gelten fortan nicht mehr als sicher.
Mhm. Ja, das ist auch jetzt schon zu beobachten. Ganz viele deutsche Touristen auch sind immer besonders gern nach Dubai, weil sie eben sich dort so sicher gefühlt haben. Ich glaube, mit Ausbruch dieses Krieges ist dieses Sicherheitsgefühl jetzt nicht mehr in dem Maße auf jeden Fall vorhanden. Und Frau Kneißl, lassen Sie uns mal noch blicken auf die Reaktion von Russland auf diesen Ausbruch des Krieges in Iran. Der russische Präsident Putin hat dem iranischen Volk Beileid ausgesprochen und hat die Tötung von Khamenei als zynischen Verstoß gegen alle moralische Normen und das Völkerrecht bezeichnet. Das russische Außenministerium verurteilte die Angriffe auf Iran als unprovozierte militärische Aggression und verurteilte politische Attentate und die Jagd auf Staatsoberhäupte. Und ja, auf die Frage, ob der Angriff auf Iran auch Auswirkungen auf Russlands Vertrauen in die USA bei den Verhandlungen über die Ukraine haben werde, da sagte Dmitri Peskow dazu, dass Moskau entsprechende Schlussfolgerungen ziehen werde. Er sagte, wir schätzen die Vermittlungsbemühungen der USA nach wie vor sehr, aber letztendlich vertrauen wir nur uns selbst. Und ja, das Ganze zieht auch weitere interessante Entwicklungen nach sich. Indien erwägt jetzt nämlich als Reaktion auf den Krieg offenbar die Rückkehr zu Öllieferungen aus Russland. Grund für die Überlegung ist demnach die Sperrung der Straße von Hormuz, die Indiens Ölfluss nahezu zum Erliegen gebracht hatte. Etwa die Hälfte der indischen Ölimporte über diesen Weg laufen. Indiens Pläne sind deshalb brisant, weil sich jetzt das Land seit Monaten immer mehr von russischem Öl distanziert, vor allem wegen auch des zunehmenden Drucks aus den USA. Trump hatte neue Delhi niedrigere Strafzölle in Aussicht gestellt, falls es seine Ölimporte aus Russland drosselt. Frau Kneißl, wie sehen Sie da die Reaktion von Russland? Geht Russland womöglich als ein Gewinner aus diesem Kriegsgeschehen zunächst hervor? Wie sehen Sie das? Wie bewerten Sie das?
Ja, dazu gibt es verschiedenste Kommentare. Die einen meinen, Russland wäre ein Gewinner, die anderen meinen, für Russland wäre das eine harte Lektion. Also ich habe auch Kommentare gelesen, die dahin in diese Richtung argumentieren, wenn sich die USA und Israel sozusagen hier militärisch durchsetzen, dann wäre wahrscheinlich Next Stop Ankara und Moskau, also sozusagen Regime Changes herbeibomben. Nachdem man das in Venezuela und in Iran gemacht hätte, würde man dann sozusagen auch Richtung Türkei und Russland vorgehen. Dazu gab es auch bereits Aussagen von Israelis, die meinten also, die Türkei sei der neue Iran und müsse weg. Und sehr, sehr viel Kritik oder Debatte gibt es in Russland. Die meinen, mit den USA verhandeln und zeitgleich vielleicht zur Zielscheibe einer militärischen Aktion zu werden, das zeigt der Iran zweimal. Also wir hatten ja im Juni des Vorjahres auch eine solche Situation. Es wurde verhandelt und zeitgleich begannen die Israelis und die USA den Iran zu bombardieren und jetzt neuerlich. Also das ist der Gegenstand der Debatte hier. Ich darf mal sagen, es ist wirklich nur eine Handvoll von Regierungen. Dazu gehört in Europa Spanien, dazu gehört Russland, dazu gehören China und eine Reihe von anderen Regierungen, aber nicht im Westen, die diese menschliche Reaktion haben, um zu sagen, wir bedauern, was sich da abspielt. Wir bedauern das menschliche Leid. Das bedauert ja sonst niemand. Und dass 150 Schulkinder am ersten Tag in einer Mädchenschule in der iranischen Provinz einfach massakriert wurden, dazu gab es ja auch keine einzige Stellungnahme seitens des Westens. Wahrscheinlich waren das US-Kampfflieger, US-Raketen. Also ist Russland und eine Handvoll von Staaten zeigen hier so etwas wie das, was man, glaube ich, für eine normale menschliche Reaktion beschreiben kann. Was nun die Frage der Energieflüsse anbelangt, es zeigt sich sowohl für China als auch für Indien, dass es wichtig ist, auch Erdgas- und Erdölversorgung aus Russland zu haben, wenn die Straße von Hormuz, wenn der persische Golf in Problemen steckt. Und zur Erinnerung, China hat diese Power of Siberia Nummer 2 vor einigen Monaten vertraglich festgelegt. Also China bezieht nun über 2 große Pipelines Erdgas oder wird Erdgas, mehr Erdgas beziehen aus Russland auf dem Pipeline-Wege und hat hier eine gewisse Diversifizierung, nämlich nicht nur Saudi-Arabien, nicht nur Angola, sondern eben auch aus Russland über den Landweg. Und Indien kann russisches Erdöl importieren über die Strecke arktische Seeroute und dann von Vladivostok Richtung Chennai. Also das ist ein russisch-indischer Nord-Süd-Korridor, der seit nun 3-4 Jahren stärker ausgebaut wird. Wir sehen die Entwicklung von neuen Handelskorridoren, die in erster Linie die Energieflüsse bewegen, aber natürlich auch langfristig andere Bahnen bewegen sollen. Und zeitgleich steht Europa, würde ich sagen, etwas nackt da. Ich glaube, wir haben in unserem Podcast vor rund 3 Wochen die Problematik erörtert, die niedrige Erdgasreservenlage, vor allem in Deutschland, die bei unter 25% liegt. Sie zitierten damals in ihrer Sachverhaltsdarstellung die Aussage der deutschen Bundesregierung, der Wirtschaftsministerin Reiche, das ist alles kein Problem. Wir beziehen ja laufend Flüssiggas, LNG, aus dem Persischen Golf. Nun sind diese laufenden Flüsse eben jetzt absolut eingestellt. Und die Erdgasreserven sind niedrig. Ich würde sagen, es stellt sich ein gewaltiges Problem für vor allem Deutschland, aber auch für andere Flüssiggasimporteure, weil wir ja jetzt zum einen eine europäische Abhängigkeit von den USA haben und zum anderen der Ausfall des russischen Pipeline-Gases oder auch vielleicht des russischen Flüssiggases, das ja manche Staaten weiterhin beziehen wie Frankreich, nicht wettgemacht werden kann. Und das eine sind die Preissteigerungen auf den Märkten, aber das andere, und das ist das viel fatalere, ist, wenn wirklich physisch Energie ausfällt. Also wenn es nicht nur eine Frage des Preises ist, dass eben jetzt beispielsweise der Autofahrer mehr als 2 Euro für einen Liter Diesel an der Zapfsäule zahlt, aber noch ist der Diesel in der Zapfsäule. Ja? Das ist eine völlig andere Situation, wenn diese Energie physisch gar nicht mehr verfügbar ist. Und auch das ist nicht auszuschließen.
Mhm. Ja, und Wladimir Putin hat sich jetzt diese Woche auch in einem Interview geäußert und hat dort die Möglichkeit offen gelassen, dass Russland die Gaslieferung an die europäischen Märkte jetzt und nicht erst in einem Monat, wie es die EU wünscht, einstellt und sich auf andere Märkte konzentrieren wird. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, wie Sie gerade gesagt haben, plant die EU ohnehin in einem Monat Beschränkungen für den Kauf von russischem Gas, einschließlich Flüssiggas einzuführen. Und in einem Jahr 2027 sollen weitere Beschränkungen bis hin zu einem vollständigen Verbot folgen. Jetzt öffnen sich andere Märkte und vielleicht ist es für uns vorteilhafter, die Lieferungen auf den europäischen Markt sofort einzustellen. Wir sollten uns auf die sich öffnenden Märkte konzentrieren und dort Fuß fassen. Diese Entscheidung, und das unterstrich auch nochmal Wladimir Putin, die sei nicht politisch, sondern rein wirtschaftlich motiviert. Wie ist das einzuschätzen, Frau Knessel?
Genau dieses Thema wird immer wieder relativiert von russischen Energieanalysten, die seit Jahr und Tag sagen, das ist ja sehr nett von den russischen Energieproduzenten, dass sie ihre Vertragspflichten einhalten. Also ich möchte hier eines festhalten, zur Erinnerung für alle. Nicht Russland setzt Öl und Gas als Waffe ein, sondern das machen vielmehr die europäischen Kunden, die ja seit dem Frühjahr 2022 konsequent aus russischen Energieträgern aussteigen. Erinnern wir uns, das war zuerst der Ausstieg aus der russischen Kohle, das war dann in der Folge Ausstieg aus Öl und ich erinnere mich an damals Aussagen von Bundeskanzler Scholz, der meinte, naja, Öl und Gas vielleicht, Öl und Kohle vielleicht, aber Gas, das wollen wir aus deutscher Sicht nicht. Deutschland ließ sich dann breitschlagen und ist auch aus den russischen Gasverträgen ausgestiegen. Ein Konzern wie die OMV in Wien, wesentlicher Hub in Niederösterreich für die europäische Gasversorgung in Mitteleuropa, hat einfach Verträge gebrochen. Ja, also das, was wir jetzt in den letzten 4 Jahren erleben, ist sind Vertragsbrüche ohne Schadenersatzzahlungen. Und das Prinzip der Vertragstreue, nämlich Verträge einzuhalten, das ist das Um und Auf, Pacta sunt servanda, Verträge müssen respektiert werden, ansonsten gibt es keine Rechtssicherheit. Dieses Prinzip haben viele Regierungen, haben viele Konzerne gebrochen. Russland hat seine Vertragspflichten eingehalten. Ich darf hier auch in Erinnerung rufen, dass die Flüssiggaslieferungen beispielsweise aus Russland an wichtige Kunden wie die Niederlande und Frankreich und Belgien nicht eingestellt wurden. Aber jetzt, spät aber doch, zeigt sich Moskau bereit, seinerseits früher bestimmte vertraglich festgesetzte Lieferungen einzustellen. Jetzt ist gleich wieder Feuer am Dach im Westen. Die sagen, ja, seht her, Russland setzt die Energiewaffe ein. Nein, tut es nicht. Es hat der Westen seinerseits über Sanktionen, über Brüche von Vertragslieferungen die Versorgung mit russischem Erdgas und russischem Erdöl eingestellt. Nun haben wir diese sehr delikate Situation für die Europäer, dass sie eben kein Ausweichen haben auf den Persischen Golf, dass die Gasreserven niedrig sind und das führt vorerst einmal, wie gesagt, zu gewaltigen Preissteigerungen, könnte à la longue, aber auch zum wirklichen physischen Wegfall von Öl und Gas führen. Und das wäre dann viel, viel dramatischer. Die russische Seite sagt, gut, wir haben dem ganzen Treiben jetzt 4 Jahre lang zugesehen. Ihr habt unsere Energielieferungen ausgeschaltet. Ihr wollt sowieso aussteigen aus unserem Gas und Flüssiggas. Dann ziehen wir das Ganze einfach ein bisschen vor. Also was das nun für die Marktversorgung zur Folge haben wird, werden wir sehen. Aber wenn es bedeutet, dass physisch dieses Öl und Gas wirklich fehlt, also dass die Zapfsäulen leer sind, dass sie nicht nur 3 oder 4 Euro vielleicht zahlen für einen Liter Treibstoff, sondern dass überhaupt kein Treibstoff vorhanden ist, dann wird das ziemlich hart werden.
Dann wäre hier, um es auf gut Deutsch zu sagen, die Kacke am Dampfen. Das Geschrei ist jetzt schon groß, da wir schon teilweise über 2 Euro hier in Deutschland für den Liter Benzin bezahlen. Also das könnte noch sehr interessant werden. Frau Kneißl, das soll es von uns heute gewesen sein. Haben Sie immer, wie immer, vielen Dank für Ihre sehr pointierten Einschätzungen und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende, am Sonntag einen schönen internationalen Frauentag. Sie haben auch gerade schon Blumen geschickt bekommen, während wir unsere Sendung aufgezeichnet haben. Das müssen wir dann rausschneiden. Also die russischen Gentlemen sind da sehr, sehr aufmerksam und ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Vielen Dank, lieber Flavio, von uns Leben auch Ihrer Gattin und allen Damen in Ihrer Familie einen guten Weltfrauentag. Ich habe als Ministerin damals den weiblichen Mitarbeitern freigegeben. Das wurde von manchen Leuten begrüßt, von anderen kritisiert. Aber ich finde, es ist eine wunderbare Tradition. Frauen, egal welcher Altersgruppe, werden in Russland eben am 8. März mit Blumen beschenkt. Und habe das jetzt schon dreimal hier erleben dürfen, was das bedeutet, wie es auf den Straßen dann eben bunt und fröhlich zugeht, auch wenn der Schnee noch da ist. Aber alle werden mit Blumen beschenkt.
Ja, ein schönes Ritual. Und ja, jetzt wünsche auch ich Ihnen, liebe Zuschauer, einen schönen Sonntag, einen schönen internationalen Frauentag und dann bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.